nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein, und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten.
Zu unserer Überraschung hat Paulus in Philipper 3 den Philippern deutlich gemacht, dass es zwei verschiedene Arten zu glauben gibt und dass es nicht beliebig ist, wie man sich auf Jesus bezieht, sondern dass es eine Art gibt, wie man Gottes Gerechtigkeit erfährt und erlangt und dass es andere Arten gibt, religiös zu sein, fromm zu sein, die einen aber von Gottes Gerechtigkeit abhalten, anstatt einen zu Gottes Gerechtigkeit zu bringen. Und Paulus konnte eine Fülle von eigenen Qualitäten aufzählen, die er vorzuweisen hatte religiös, weil er ein engagierter Jude war, bevor Christus ihm begegnete. Und deshalb weiß er, wovon er spricht. Und er hatte gesagt, all das, was mir früher Gewinn erschien in meiner Selbstverwirklichung, in meiner eigenen Gerechtigkeit, in meiner eigenen Religiosität, das hat sich in Wahrheit in Schaden aufgelöst. Es hat sich als Schaden erwiesen, als ich einmal Christus erkannte. Jetzt will ich in Christus gefunden werden. Ich will Christus, so sagt er, erkennen. Ich will in ihm gerechtfertigt sein. Ja, ich möchte mit ihm gleichgestaltet werden. Ich möchte mit ihm zusammen verbunden werden. Und Paulus hat gegenübergestellt die Gerechtigkeit, die der Mensch von sich aus hat, und die Gerechtigkeit Gottes. Was ist mit Gerechtigkeit Gottes gemeint? Nun, wir hatten gesehen, erstens die Gerechtigkeit, die Gott selber hat, seine Treue, seine Bündnistreue, seine treue Liebe. Zweitens, Gerechtigkeit Gottes bedeutet die Gerechtigkeit, die er selber schafft und schenkt. Denn er gibt uns neu Bund, Treue, Verbindung, Gemeinschaft, geschenkweise in Christus bekommen wir sie geschenkt. Es ist die Gerechtigkeit, die Gott schafft. Der Genitiv des Wirkens, Gottes Wirkung ist es, dass er sie schafft. Und schließlich, für alle, die mit der Lutherbibel groß geworden sind, da wird Gerechtigkeit Gottes gerne übersetzt mit die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also die Gerechtigkeit vor Gott. Und auch diese Übersetzung ist richtig, denn die Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt in Christus, die hat am jüngsten Tag Bestand vor ihm als dem gerechten und heiligen Richter. Die bekommen wir nun, so heißt es, geschenkt im Glauben. Das heißt, der Glaube ist der Gegenbegriff zur eigenen Frömmigkeit, zur eigenen Gerechtigkeit. Glaube gegen eigene Gerechtigkeit und eigene Frömmigkeit. Und in der Tat, für Paulus ist der Begriff des Glaubens der Zentralbegriff überhaupt für die Frömmigkeit. Die ersten Christen sprachen noch gar nicht von Christen. Ihr wisst, das kam in Antiochien auf, Christianoi, das sind die Christen, die Christus-Zugehörigen. Sie nannten sich einfach die Gläubigen, die an Christus Gläubigen. Und wenn einer Christ wurde, hat man gesagt, er kam zum Glauben. Das heißt, der Glaubensbegriff war der tragende Begriff überhaupt. Nun, was bedeutet Glauben für Paulus, wenn das die eine Art ist, in der wir die Religiosität, die Frömmigkeit richtig leben können? Nun, wir haben unten auf dem Zettel, den ich verteilte, verschiedene Wendungen für den Glauben. Glauben bedeutet, das ist der dritte Pfeil, Glaubenswendungen, glauben das. Zunächst einmal spricht der Glaube eine Überzeugung aus. Wir glauben, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Wir glauben, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Wir glauben, dass Christus auferstanden ist, auferweckt wurde von dem Vater. Wir glauben, dass Gott uns liebt, dass wir versöhnt sind mit Gott. Das heißt, zunächst einmal hat Glauben mit Wissen, Erkennen und Überzeugung zu tun. Wer keine Glaubensüberzeugung hat, der kann auch nicht Vertrauen lernen, denn ich muss ja erstmal wissen, worauf ich mein Vertrauen beziehe. Glaube bedeutet immer glauben das, wissen, was man glaubt. Und deshalb seid ihr hier zusammen, weil sich Christen immer wieder neu vergewissern müssen, worauf gründet denn eigentlich meine Zuversicht, worauf gründet meine Gewissheit, dass Gott mich liebt. Das müssen wir uns immer wieder neu zusagen lassen, damit wir es frei bekennen, glauben das. Das ist die Überzeugung. Das Zweite ist dann natürlich, dass ich etwas glaube. Das heißt, das ist mit dem Akkusativ der Sache, etwas zu glauben. Das bedeutet nämlich, ich glaube, dass Gott mich liebt. Ich glaube, dass Gott mich will. Das heißt also, ich glaube seine Liebe, ich glaube seine Rechtfertigung. Und dann wird es immer wichtiger, denn Glauben bedeutet dann auch an jemanden glauben. Und hier kommen wir zu dem Entscheidenden des Glaubens. Wir sagten heute Morgen schon, es geht um Beziehung. Wenn ich jemandem glaube, dann vertraue ich ihm. Und das ist der Punkt, warum Paulus den Glaubensbegriff für die Frömmigkeit der Christen vor allem liebt. Warum? Weil es primär und vor allem um Vertrauen geht, um Beziehung geht. Glauben bedeutet Christus vertrauen. Christus vertrauen in dem ganz Grundlegenden, dass er mir sagt, ich will dich, ich schätze dich wert, ich liebe dich, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht. Ich vertraue dir, Herr, da wo ich es fühle und auch da wo ich es nicht fühle. Ich vertraue dir, wenn ich es erfahre und ich will dir vertrauen, wenn ich es nicht erfahre. Und schließlich wird Glauben verwendet, nicht nur Glauben das, nicht nur jemandem glauben, sondern Glauben an. Als Jude hat Paulus Glauben an nur mit Gott Jahwe verbinden können, dem Gott Israels. Es ist ungeheuerlich, dass die ersten Christen schon sagten, wir glauben an Jesus Christus. Das wäre aus jüdischer Perspektive, wäre das absolute Blasphemie. Man darf nicht an einen Menschen glauben. Aber die ersten Christen wussten, Jesus Christus ist kein Mensch wie du und ich. Er ist Gottes Sohn. Sie haben ihn als Herrn angerufen, schon in den ersten Jahren. Sie haben ihn als den Sohn Gottes erkannt. Glaube ist das Entscheidende bei unserer Religiosität, bei unserem Christsein. Jetzt ist aber die Frage, wie kommt man denn zum Glauben und wie glaubt man? Häufig wird gesagt, das Evangelium von Jesus Christus ist Gottes Wort. Das ist das, was Gott dir schenkt. Eine Liebeserklärung Gottes. Und jetzt wird gesagt, ist der Glaube der Beitrag, den der Mensch von sich aus, unabhängig von Gott, ohne Hilfe, selber beisteuern muss als Antwort und wenn Gottes Gnade und die menschliche Leistung des Vertrauens der Überzeugung zusammenkommen, dann sagt Gott, jetzt soll's genügen und dann reicht es. Neulich hörte ich von einem gesetzten württembergischen, also über einen gesetzten württembergischen Bruder, der hat es mir nicht selber gesagt, dass er der Meinung war, also wie wirkt Gott und Mensch zusammen? Er hat gepredigt, 60% schenkt Gott in seiner Gnade und 40% müssen wir leisten in Glaube und Heiligung. Das ist ein Grenzfall. Normalerweise höre ich auch bei Neupietisten, wie man die so nennt, dass man 9 Schritte von Gott erwarten darf. 9 Schritte ist Gott auf uns zugegangen. Und den einen Schritt, den müssen wir jetzt alleine von uns aus auf ihn zugehen. Und so sagt man der Evangelisation, wir predigen, wir singen, inzwischen mit bewegten Wolken, nicht? Also es wird ja immer attraktiver, nicht? Das heißt, wir präparieren dich für die Gnade, nicht? Wo immer wir können. Ja, die sind ein bisschen schnell, gell? Aber nichts für ungut, also wolkenreich wird heute eingeladen für die Gnade. Und dann kommt der entscheidende Punkt, wenn man sagt, jetzt hat so viel Gott für dich getan und jetzt kommt dein Schritt. Ich weiß, es gibt andere Kreise, die denken höher von der Gnade, die reden dann gern von 99 Schritten, die Gott auf uns zugeht. Und auf der Langensteinbacher Höhe habe ich längst kapiert, sagt man 999 Schritte geht Gott auf uns zu. Aber den einen Schritt des Glaubens musst du alleine gehen. Das ist so auf die Spitze getrieben, dass man erstmal irritiert ist. Stimmt jetzt oder stimmt es nicht? Es stimmt etwas. Und zwar, dass Glaube das ist, was wir tun. Unser Vertrauen. Gott will unser Vertrauen. Er will unseren Glauben. Von Gott wird nicht gesagt, dass er glaubt. Der griechische Begriff kann schon auf Gott verwendet werden. Dann bedeutet Pistis aber nicht Glauben, sondern Treue. Gott ist treu, aber Gott glaubt nicht. Wir Menschen glauben. Das ist die Form unserer Beziehung, die wir haben. Aber es ist nicht so, dass der Glaube etwas ist, was der Mensch aus eigener Kraft alleine nun aus sich herausbringen müsste. Denn jetzt überlegen wir mal, was wollte Gott mit Adam und Eva im Paradies? Er wollte, dass sie Ebenbild sind gegenüber. Er wollte das Wir, er wollte die Gemeinschaft. Wozu hat er seinen Sohn gesandt? Damit die von ihm getrennte Welt fortan in der Gemeinschaft mit ihm ist. Wie Paulus es sagt in Philipper 3, dass wir in ihm erfunden werden, dass wir ihn erkennen wollen, dass wir mit ihm verschmelzen wollen, zusammen sein wollen, ein Wir werden mit Christus, sodass kein Blatt dazwischen passt, weder des Gegners noch der eigenen Frömmigkeit. Eins werden mit Christus, das hat Gott gewollt, als er Christus auf die Welt schickte. Wäre jetzt der Glaube ein Schritt, den wir ohne Christus tun müssten, alleine, was wäre dann das zum Glauben kommen? Was wäre dann die Bekehrung? Sünde. Ein Schritt ohne Gott. Es gibt fromme Sünden. Das ist Philipper 3. Alles, was wir für Gott aber ohne ihn tun, ist in Wahrheit Sünde. Und das meine ich gar nicht moralisch im Sinne von Sünde als böse Tat. Das kann eine verzweifelte, gut gemeinte Sünde sein. Da kann ich mich in der Mission, in der Gemeindearbeit, in der Kinderarbeit, in der Sozialarbeit total verheizen und einsetzen, dass alle Mitleid mit mir haben. Und dennoch ist es Gott nicht wohlgefällig. Warum? Er will dich, er will nicht deine billige Arbeitskraft. Mit Gott musst du nicht über den Mindestlohn diskutieren. Bei Gott bekommst du alles, ihn selbst, und er will von dir alles, nämlich dich selbst. Wie viele Menschen sind mir im Lauf meiner Jahrzehnte, und ich habe mit 18 schon angefangen zu predigen, seitdem ununterbrochen, wie viele Menschen sind mir begegnet, die genau mitten in Philipper 3 stehen, zwischen der eigenen Gerechtigkeit und der Gerechtigkeit in Christus, und wollen so gerne Christus erkennen und stolpern über sich selbst. Ich habe nie eine wissenschaftliche Untersuchung gemacht, was soll das auch? Aber wenn ich es über den Daumen sagen soll, habe ich den Eindruck, von allen ernsthaften Christen, die mir begegnet sind, mögen wohl 90% der ernsthaften Christen noch nicht verstanden haben, was Glauben wirklich ist, Christus erkennen wirklich ist, sich von Christus lieben lassen. So viele wollen für Gott leben und so wenige leben aus Gott. So viele wollen für Christus leben und so wenige beanspruchen Christus. So viele wollen Jesus imitieren und so wenige partizipieren an ihm und seinem Auferstehungsleben. Deshalb ist Paulus so leidenschaftlich. Deshalb springt er auf und schimpft und gebraucht auch Begriffe, die andere durchaus verletzen können. Dass er hier sagt, das andere ist nicht auch ein möglicher Weg. Die andere Frömmigkeit führt weg, die macht euch kaputt. Und wie viel Frömmigkeit habe ich erlebt, die Menschen nicht fröhlich machte, nicht freudig, nicht befreit, die Angst machte, die Enge machte, die Leute depressiv machte. Und zwar nicht trotzdem, sondern wegen der Art des Glaubens. Aber jetzt will ich euch ja nicht in Verzweiflung lassen. Ja, was denn jetzt? Wenn Glaube unser Glaube ist, aber wir keinen Schritt ohne Christus tun sollen, was ist denn dann eigentlich Glaube? Christus kommt nicht 9 Schritte auf dich zu, auch nicht 999 Schritte und bleibt dann stehen. Er kommt 100, er kommt 1000, er kommt 1 Million Schritte auf dich zu. Da, wo du stehst, liegst, weinst, schreist oder vor Selbstgerechtigkeit platzt, da ist er und holt dich ab. Er greift dich bei der Hand, zieht dich hoch und wie bei dem Gelähmten und dem Blinden und den Sünderinnen und Sündern zur Zeit Jesu, als er als Irdischer unter uns war, greift er uns bei der Hand und geht jetzt jeden Schritt mit uns, den wir gehen sollen. Nicht einmal die Bekehrung musst du alleine machen. Nicht einmal das zum Glauben kommen musst du alleine machen. Und das ist das Entscheidende, was eigentlich in dem Begriff des Glaubens schon drin liegt. Im Hebräischen bedeutet Heemin, Glauben, eigentlich sich festmachen, sich gründen, sich verlassen auf, sich fallen lassen auf, sein Fundament finden in. Und das ist ja das Faszinierende. Ihr habt vorhin alle eine Glaubensleistung vollzogen. Habt ihr es gemerkt, als ihr reinkamt? Ihr habt euch gesetzt. Ihr habt euch gesetzt, das war eine Glaubensleistung. Ihr habt dem Stuhl geglaubt, dass er euch trägt. Aber jetzt frage ich euch, wer trägt denn jetzt eigentlich, nachdem ihr euch gesetzt habt, der Stuhl oder euer Glaube? Wenn dein Glaube dich tragen muss und nicht der Stuhl, dann geht das in die Oberschenkel. Hast du das mal versucht? Wir sollten einen sehr sportlichen unter uns haben, der uns das mal demonstriert, wie das aussieht, wenn einer durch seinen Glauben getragen wird. Wie viele Christen laufen rum und sagen, ich habe mich für Christus entschieden, mein Glaube trägt mich. Das ist so, als wenn einer im rechten Winkel nicht, sich hinsetzt und sagt, mein Glaube trägt. Das strengt an auf Dauer. Da weißt du jetzt auch, warum Christsein so anstrengend ist. Dass Leute meinen, sie müssten durch ihren Glauben sich selbst im Heil halten. Dabei bedeutet Glauben nichts anderes als, wir haben es vorhin gesungen, sich fallen lassen, sich loslassen, vertrauen. Nämlich Vertrauen auf Christus. Und so haben wir heute Morgen schon gesagt, dass Paulus sagt, keine eigene Gerechtigkeit, Christus ist meine Gerechtigkeit. Das ist absolut der Hammer. Wenn ihr das verstehen würdet, könnt ihr heute Abend nicht schlafen. Wenn einige Betten wären frei heute Nacht, nicht weil sie eh nicht schlafen, nicht, dann könnt ihr schon mal aufräumen fürs nächste Woche. Nicht? Ihr würdet vor lauter Freude nicht schlafen können. Wenn ihr kapiert, dass Christus in Person, dass eure Beziehung zu Christus alles beinhaltet, was ihr braucht, um zu leben, zu sterben und wieder zu leben. Das volle Programm in einer Person. Du hast in ihm alles. Mehr als Christus brauchst du nicht zu haben. Und weniger als Christus solltest du nicht beanspruchen. Wie viele Christen versuchen, hinter Jesus herzuleben? So zu werden wie Jesus. Das ist eine sehr mühselige Sache, denn es schaffst du nicht. Es ist gar nicht möglich, dass du so wirst wie Christus. Als Mensch an sich kannst du keine Gottesbeziehung ersetzen. Was er von dir will, ist, dass du dich lieben lässt. Dass du in ihm gefunden werden willst. Dass du dich in ihn hineinfallen lässt und dieses Wir mit ihm, diese Beziehung, das in ihm Sein einübst. Erst letzte Woche, ich lese gerade Römerbrief an der Uni, gleich in der ersten Gesprächsdiskussion, die wir hatten nach der Vorlesung, da fragte eine ganz wache Studentin, ja, wie ist das denn jetzt? Ist der Glauben denn dann eigentlich jetzt aktiv und die Gerechtigkeit in Christus oder ist es passiv? Eine sehr gute Frage. Aktiv oder passiv? Nun, schon die Reformatoren sprachen und Luther sprach von der Justitia passiva, von der Gerechtigkeit, die wir passiv empfangen. Das lateinische Passiv hat aber eine doppelte Bedeutung, das ist ein Teekesselchen. Eine passive Gerechtigkeit bedeutet zunächst einmal eine Gerechtigkeit, die wir als Geschenk erhalten. An Weihnachten bin ich passiv, wenn ich Geschenke bekomme. Aktiv, wenn ich schenke. Aber passiv, wenn ich Geschenke bekomme. Passiv bedeutet also, wir bekommen es, wir erhalten es. So gesehen ist der Christ fortan nur passiv, weil er sich von morgens bis abends von Christus beschenken lassen will. Jetzt heißt passiv aber auch zugleich untätig. Ist der Christ untätig, wenn er glaubt und vertraut? Ja, das kenne ich auch bei manchen begeisterten Frommen, so mehr in der charismatischen Ecke. Da muss man manchmal ein bisschen gegensteuern, wenn dann alles der Heilige Geist oder Christus alleine macht. Nicht, das ist dann so, dann sagen die Schüler schon morgens, also wenn der Heilige Geist unbedingt eine Mathearbeit schreiben will, soll er doch tun, ich bleibe zu Hause. Nicht, dann soll er mal alleine gehen, der kann Mathematik sowieso besser als ich. Dann ist das leicht missverstanden, nicht, wenn ich nämlich dann sage, ja, dann soll es mal Gott machen. Oder wenn einer sich weder um einen Beruf bemüht, noch um einen Ehepartner und sagt, ja, Gott wird es schon machen. Das ist nicht das, was Glauben bedeutet, sondern das ist dann eine Passivität im Sinne von Untätigkeit. Nicht? Also wenn ich Gott einen guten Mann sein lasse und einfach nur faul bin und meine Faulheit mit Glauben entschuldige, das ist natürlich auf der anderen Seite dann vom Kamel gerutscht. Nicht? Das ist nicht gemeint. Passiv bedeutet, dass wir uns von Gott beschenken lassen. Ja, unsere Gerechtigkeit, die am jüngsten Tag besteht, ist eine rein geschenkte Gerechtigkeit, eine fremde, die Gerechtigkeit Christi, mit der sind wir beschenkt. Im Sinne von inaktiv aber ist der Glaube nie angemessen bezeichnet. Und das ist jetzt genau unser Text, den wir heute Nachmittag vorgelesen bekommen haben. Hier zeichnet Paulus für die Philipper ein ganz differenziertes Bild. Was war bei den Philippern los? Nun, da gab es offensichtlich einige, die sagten, wir sind die Vollkommenen. Wir haben es schon erreicht. Wir haben es kapiert. In Korinth gab es einige, die sagten, wir sind die Pneumatiker, wir sind die geistlichen Christen. Und andere haben gesagt, das kann auch halb dieselbe Gruppe sein, wir haben die Erkenntnis. Das gibt's auch heute noch, nicht, dass jemand sagt, wir sind die Vollkommenen, wir haben die Erkenntnis, wir sind die Pneumatiker, wir haben den Heiligen Geist im Unterschied zu allen anderen. Und Paulus sagt, bei eurem Glauben stimmt grundsätzlich etwas nicht. Ihr versteht euch ja, indem ihr euch selber den Puls fühlt, den Geistlichen. Von euch selber her und eurer Frömmigkeit. Was euch trägt, ist euer eigener Glaube, ist eure eigene Frömmigkeit, sind eure Geistesgaben, sind eure frommen Leistungen. Und damit seid ihr nicht im Glauben, ihr seid wieder im alten Ich, ihr seid im alten Adam. Das ist die Art, wie Adam und Eva glauben wollen, sich selbst profilieren und sich selbst stark machen, sich rühmen der eigenen Frömmigkeit. Paulus sagt, ich rühme mich meiner Frömmigkeit nicht. Ja, er geht sogar so weit zu sagen, ich selber schätze mich nicht so ein, dass ich es schon erreicht habe oder schon vollkommen bin. Huch, ausgerechnet der Apostel Paulus sagt, er sei nicht vollkommen, er hat es noch nicht erreicht. Ja, er legt noch eins drauf und sagt, ich habe es noch nicht ergriffen. Ja, wie denn jetzt? Ich dachte, wenn jemand Heilsgewissheit hat, wenn jemand zum Glauben kommt, dann sagt er, ich weiß, ich hab, ich bin's und ich bin vollkommen und da bin ich. Und so wirken wir ja manchmal auf Außenstehende auch arrogant, nicht als Christen, dass man den Eindruck hat, die tun so, als wären sie bessere Menschen und als hätten sie schon die Weisheit mit Löffeln gefressen, nicht? Und die wirken dann auf andere immer ein bisschen abwertend. Paulus sagt, ich habe es nicht ergriffen. Ja, heißt das jetzt, dass Paulus plötzlich ungewiss ist? Weiß er nicht mehr, was er glaubt? Weiß er nicht mehr, ob er in den Himmel kommt? Da ist er sich ganz gewiss. Aber er sagt, was meine Heilsgewissheit ausmacht, was meine Zuversicht, Hoffnung und Freude im Herrn ausmacht, ist nicht, was ich erreicht habe, sondern was Gott erreicht hat. Ist nicht, was ich besitze, sondern das ist, dass Gott mich besitzt. Was mich froh macht, ist nicht, was ich halte. Was mich froh macht, ist, dass ich gehalten bin. Was mich glücklich macht, ist nicht, was ich selbst besitze. Was mich glücklich macht, ist, dass Gott mich besitzt, dass ich ihm gehöre, dass er mein Herr ist. Erinnert ihr euch an den reichen Jüngling in Markus 10, 17 folgende und in anderen Evangelien? Der kam zu Jesus genau nach Philipper 3 und sagte, guter Meister, Und Jesus wehrt es ab, nicht weil er nicht gut ist, sondern weil er den Eindruck hat, hier kommt einer, der besser werden will, und dann nimmt er einen, den er für gut hält, um von ihm noch was zu lernen. Was soll ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus lässt sich auf das Spiel ein. Und er sagt, na dann halte doch mal die Gebote, dann optimiere dein Verhalten, dann tu mehr für deine Ziele. Und er sagt, alles das habe ich getan von Jugend auf, alle Gebote Gottes habe ich gehalten. Ich bin ein Vollkommener, ich bin ein Geistlicher, ich habe die Erkenntnis. Und Jesus schaut ihn an, ganz liebevoll, wie Markus extra festhält. Er liebte ihn. Und er sagt ihm, du verstehst dich von deinem Tun her, du verstehst dich von deinem Haben her, du verstehst dich von dir selber her. Lass los alles, was du hast, und geh in die Beziehung, ins Sein und in die Beziehung. Nicht haben und tun, sondern Sein und Beziehung. Bei dem reichen Mann war es das Geld, das er hatte, von dem er her sich Verstand, Sicherheit gewonnen hat, Lebensglück, Machtgefühl gewonnen hat. Vielleicht haben einige von euch auch etwas Geld und für die kann das Geld das sein, was sie festhalten. Für andere ist es nicht das Geld, da ist es die eigene Frömmigkeit. Ich habe in der Lahö noch nie einen Gottesdienst ausgelassen und ich habe jede Bibelstunde mitgemacht und bin ehrenamtlicher Mitarbeiter seit Jahrzehnten. Das ist mein Schatz, ich bin ein reicher Jüngling, wenn ich auch schon älter bin. Für den anderen ist es sein gutes Tun. Jetzt geht es aber noch weiter. Wir verstehen uns nicht nur von dem Haben her, was glänzt. Oft klammern wir auch an Dinge, die eigentlich gar nicht glanzvoll sind und wir können sie dennoch nicht loslassen. Es gibt Dinge in unserer Vergangenheit, denn darauf spielt Paulus im Folgenden an, die wir nicht loslassen können. Eigene Sünden, die wir seit Jahrzehnten mitnehmen und wir können sie nicht loslassen, wir klammern sie. Wie ein kleines, trotziges Kind halten wir daran fest, dass die Knöchelchen weiß werden und wir können es nicht loslassen. Solange wir unseren ganzen Kruscht in unseren Händen und Armen halten, wie soll uns Gott mit seiner Liebe und mit seiner Gerechtigkeit beschenken? Wer klammert und nicht loslässt, der kann nicht ergreifen. Ihr wundert euch, warum ihr so wenig von Gott bekommt. Ja, wo soll das denn hintun, wenn ihr eure Hände immer noch voll habt mit der eigenen Frömmigkeit? Oder mit der eigenen Sünde, mit den eigenen Schätzen oder mit der eigenen Armut. Wir denken immer, bei dem reichen Mann ist das klar, der hatte Geld zu verlieren, Geld loszulassen, an das er sich klammerte als falsche Sicherheit. Für manche ist es aber viel schwerer, wenn es Gewalterfahrungen sind, Schulderfahrungen, eigene Schuld oder die Schuld anderer, die uns angetan haben. Manche schleppen über Jahre und Jahrzehnte nicht eingestandene, nicht geklärte Erfahrungen des Leides, der Kränkung, der Enttäuschung mit sich herum. Neulich, als wir mal über den reichen Jüngling und seinen Klammern sprachen, hörte ich mich das selber sagen. Manchmal rutschen einem beim Predigen Sachen raus, wo man anschließend nachdenken muss, war es auch richtig. In dem Fall habe ich es nicht bereut, dass ich sagte, wer 60 Jahre Opfer ist, der ist selber Täter. Wer mit 60 immer noch lamentiert, was er als kleines Kind erfahren hat und hat inzwischen nicht Hilfe beansprucht und im Glauben Hilfe erfahren, der ist nicht nur Opfer, der ist selber Täter. Paulus sagt, alles, was hinter mir liegt, werfe ich zurück und vergesse es. Ich meine damit nicht, dass ich einfach verdränge. Das hat Paulus nicht getan. Er wusste alles in seiner Vergangenheit und hat es vor Christus gebracht. Ich meine nicht, dass ich Probleme überspringe, aber dass ich Abschied nehmen kann von der Vergangenheit. Wie oft bitten wir Gott um Kraft? Dabei sind wir gar nicht zu wenig kräftig. Wir haben einfach zu viel Ballast. Die, die mich schon öfters gehört haben, haben bestimmt das Beispiel auch schon zugemutet bekommen von mir, wie wir als junge Männer mal auf eine Berghütte gingen und dachten, wir könnten vorfahren. Das war aber nicht so. Wir mussten eine halbe Stunde Fußweg machen und hatten lauter Kühltaschen und allen Krusch. Und damals hat man noch nicht Vollkorn gegessen, das wäre ja dann noch leicht zu tragen, sondern wir hatten dann noch Konserven und Flaschen und alles. Und wir im Überschwang unserer Mitzwanziger haben gesagt, das ist für Männer kein Problem. Da steht eine halbe Stunde Fußweg, das machen wir in einer Viertelstunde. Rucksack vorne, Rucksack hinten, Koffer unter den Armen und dann noch Einkaufstüten und alles. Und wir rannten los, wie wir sonst hochjoggen. Ja, Pustekuchen. Nach 5 Minuten brüllte der Erste nach dem Rollator. Nicht? Warum? Was war der Unterschied? Gestern sind wir doch noch hochgejumpt auf die Berge. Der kleine Unterschied zwischen gestern und heute war, heute hatten wir irrsinnig Ballast, weil jeder 40 oder 50 Kilo mit sich rumschleppte, die zusätzlich kamen. Bitte Gott nicht um Kraft, sondern gib ihm die Erlaubnis, dir deinen Ballast zu zeigen. Er gibt dir nämlich nicht mehr Kraft, damit du mehr sündigst, sondern er gibt dir nur Kraft, damit du dich erleichterst. Alles, was ich haben will außerhalb von Christus und ohne Christus, ist Ballast. Ich habe nicht gesagt, alles außer Christus ist Ballast, damit jetzt die Unverheirateten hoffnungsvoll nicht erschrecken und sagen, jetzt muss ich mir zwischen Christus und einer Frau entscheiden. Nein, so unselig ist die Entscheidung gar nicht. Du darfst dich für Christus und eine Frau in Christus und einen Christus mit einer Frau entscheiden. Das ist eine ganz tolle Sache, wenn das alles zusammenkommt. Gefährlich wird es immer nur, wenn ich etwas ohne Christus haben will, wenn ich etwas aus eigener Kraft haben will, in eigener Verfügung. Paulus sagt, alles das, was hinter mir liegt, das will ich vergessen und strecke mich nach dem, was vorne liegt. Und jetzt kommt das Geheimnis des Paulus. Als einer, der nicht mehr klammern muss, weil er selbst gehalten ist, kann er loslassen. Als einer, der in Beziehung sein darf, muss er nicht nur Verhalten haben, eigene Gerechtigkeit und Schätze. All das wirft er ab. Was bewirkt das bei einem Menschen? Entlastung, Freiheit und eine völlig neue, ungeahnte Dynamik. Eine ungeahnte Dynamik. Versuch aus eigener Kraft für Christus zu leben, dein Leben zu ordnen. Und du bist bald ein alter Mann, auch wenn du noch in deinen Zwanzigern bist. Hör auf, für Christus zu leben und lass endlich Christus in dir leben, mit dir leben. Hör auf zu kompensieren, Liebe zu ersetzen durch Leistung, Beziehung zu ersetzen durch eigenes Tun und eigene Gerechtigkeit und Normen. Ich muss vollkommen sein, ich muss Gott wohlgefällig sein. Und du wirst merken, wie du frei wirst und Neues entfalten kannst. Und jetzt kommt das Faszinierende, ein Zusammenhang, den viele gar nicht erkennen. In dem Maße, wie ich erkenne, dass Gott mich voraussetzungslos und bedingungslos liebt, bleibt diese Liebe in meinem Leben nicht folgenlos. Eine voraussetzungslose Liebe, die erkannt wird, bleibt niemals folgenlos. Und deshalb ist Paulus vom Evangelium so begeistert, weil er sagt, alles, was das Gesetz von mir verlangt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus legt eins drauf, du sollst sogar deine Feinde lieben. Alles, was das Gesetz richtig beschreibt und richtig fordert. Aber ich als ich kann es ja gar nicht tun. Das wird plötzlich im Evangelium wahr und verwirklicht. Ich kann plötzlich lieben, wenn ich mich lieben lasse. Wenn ich loslasse, kann ich plötzlich Neues ergreifen. Wenn ich mich nicht mehr bestimmen lasse von menschlichen Botschaften, menschlichen Meinungen. Die Psychologen sprechen davon, dass wir in unserer Erziehung ein richtiges Drehbuch mitbekommen, ein Skript mitbekommen, nach dem wir leben. Und ihr fragt euch immer, warum finde ich mich immer in denselben Situationen wieder? Warum mache ich immer dieselben Fehler bis hin in die Beziehungen hinein? Warum wähle ich immer den falschen Mann aus? Und dann merke ich, mit der Verlobung, es war schon wieder der falsche. Deshalb, weil wir ein Skript haben. Wir haben Prägungen in unserer Kindheit. Neulich hörte ich von einem Piloten, der sagte, wenn meine Mutter hinten im Flugzeug säß, ich bekäme die Maschine nicht hoch. Der fliegt jeden Tag über den Atlantik, aber der sagt, wenn sie hinten drin wäre, Junge, das kannst du nicht. Das hört er schon, er muss nur an seine Mutter denken. Wie ich das neulich hörte, dass ein Vater sagte, aus dem wird nichts, aus dem wird nichts. Das hat mir ein 50-jähriger Mann mit Tränen in den Augen gesagt. Das ist heute noch drin. Skripte, die uns Menschen gaben. Drehbücher, die ihr in euch habt. Fast wie Flüche wirken sie auf euch. Gott aber sagt, ich will dich. Ich habe dich schon immer gewollt. Und ich will dich so, wie du bist. Du kriegst die Maschine hoch, denn ich bin es selber, der hochgeht und nehme dich mit. Mit mir und in mir kannst du es. Und dann geht es los. Und das ist das Faszinierende. Und ich gestehe, dass das das ist, was mich bei Paulus faszinierte. Und als ich selbst ein junger Christ war, der sich 2 Jahre lang redlich bemühte, für Christus zu leben und irgendwie merkte, ich habe im Ansatz was falsch verstanden, war es faszinierend, als ich das erste Mal kapierte im Evangelium. Was bedeutet Christsein? Christsein bedeutet trainieren. Trainieren, geliebt zu werden und zu lieben. Christsein bedeutet trainieren, sich nur noch in der Liebe zu verstehen. Christsein bedeutet, sich auf den Weg zu machen, nicht liegen zu bleiben, wenn man hinfällt, sondern das Ziel vor Augen zu haben und zielstrebig zu leben. Paulus gebraucht hier, der eben noch gesagt hat, bloß keine Gesetzlichkeit, bloß keine eigene Gerechtigkeit, das Bild eines Wettkampfs. Du hast den Preis vor Augen. Du sagst, ich will es schaffen und alle Kräfte nimmst du zusammen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass du so Erfahrungen wenigstens mal im Film gesehen hast oder mal selber gehabt hast. Hast du dir mal Ziele vorgenommen und trainiert darauf? Ich meine jetzt nicht eure Väter zu Hause, nicht, die sagen, ich muss mal wieder Sport machen und dann ziehen sie ein Feinripp-Unterhemd an, nicht, setzen sich mit einer Adidas-Hose hin, nehmen ein Sixpack Bier, nicht, und 3 Tüten Chips und dann gucken sie Sportschau und fühlen sich anschließend total fit, nicht. Ja, so sind viele Christen, nicht, die gehen in Predigten, in den Gottesdienste, lassen sich berieseln und sagen, ich warte, dass ich sportlich werde. Ja, so funktioniert's nicht. Es geht nur mit Training. Und das andere. Andere kapieren, dass Christsein etwas mit Sport zu tun hat und die sind wie ein Skifahrer. Wenn ich da einem Anfänger sage, also du musst dann auch gefeit sein, wenn mal eine Bodenwelle kommt, das musst du richtig abfedern können. Und dann stellen die sich schon so hin, nicht, dass sie oben am Lift schon so stehen und schon so zittern vor lauter Anstrengung. Dann rutschen sie so langsam runter, nicht? Wie weit kommen die mit ihrem Angespanntsein und Verkrampftsein? Ja, beim ersten Hubbel, nicht, schmeißt es die schon auf den Rücken. So sind die Christen. Nicht so sind wir als Christen. Sport bedeutet, dass wir im Training nichts anderes sind als gelassen, entspannt, auf Gottes Liebe vertrauen, ganz auf seine Beziehung vertrauen und darauf, dass er was mit uns vorhat. Und dann sagst du, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Und er sagt, du musst es auch gar nicht schaffen, du bist nicht der Schöpfer, ich bin der Schöpfer, wir schaffen es. Und dann heißt es nicht, wie schaffe ich das? Sondern wie schaffen wir das? Christus in dir und du in Christus. Wir haben ein neues Sein. Und dieses neue Sein ist, wie Paulus sagt, nicht das, was wir ergriffen haben. Es wird immer wieder gesagt, ja, bin ich jetzt der neue Adam oder bin ich der alte? Bin ich eine neue Kreatur oder bin ich es nicht? Bin ich der Sünde abgestorben oder bin ich nicht abgestorben? Du bist von all dem gar nichts. Nimm dich alleine und dann bist du der alte Adam und du bist die alte Eva. So könnt ihr es schon beim alten David angucken, nicht? Der hatte schon halb Israel vollgehaft mit seinen Psalmen. Der war König, der hat Kriege geführt im Namen Gottes. Das war der absolute Schwarm aller Frauen in Israel. Ein Tag inkonsequent. Wo war seine Erwählung? Wo war seine Heiligkeit? Ja, er hat gleich mal eine Frau vergewaltigt und hat anschließend den Mann umgebracht. Volles Programm. Fehlte nur noch Gotteslästerung, aber die lag darin, dass er es als König tat. Bist du eine neue Kreatur? Du nicht. Ich habe es nicht ergriffen, sagt Paulus. Wer ist denn dann die neue Kreatur? Ja, wer ist denn auferstanden? Ja, Jesus Christus ist auferstanden. Also, dann haben wir doch die neue Kreatur. Jesus Christus ist deine neue Kreatur. Och, schade, ich dachte, ich wäre es selber. Ja, halte mal, alter Adam, wieso denn du? Reicht dir Christus nicht? Er ist der Sünde abgestorben, er ist auferstanden. Jemand anderes als er wird nicht auferstehen, es sei denn durch ihn, in ihm und mit ihm. In Christus, von ihm gehalten, bin ich hier und jetzt ganz neu und kann es üben, all die Verhaltensweisen meines alten Lebens mir abzutrainieren. Und das ist das Lernprogramm. Das Einüben, was heißt es, in Christus zu sein, mich von seiner Liebe her zu verstehen, wo ich es im Alltag immer wieder vergesse. Und in Römer 8 sagt Paulus, ich möchte es euch deutlich machen. Es sind drei Ebenen, von denen wir reden. Die erste Ebene ist die Frage des Seins. Was sind wir? Wir sind in Christus, das ist das Sein. Wir sind adoptierte Töchter und Söhne Gottes, das sind wir, das haben wir schriftlich. Das ist das, was uns geschenkt ist, das ist unser Sein. Wir sind Töchter und Söhne Gottes, unser Sein. Dass wir das aber sind, heißt noch nicht, dass wir es leben. Unser Sein muss uns bewusst werden. Das heißt, als zweites geht es jetzt darum, dass es mit unserem Verstand, mit unseren Ohren, dass es mit unseren Augen beim Lesen, dass wir eine neue Gesinnung bekommen. Nimm ein Waisenkind mit einer traumatischen Vergangenheit und adoptier dieses Waisenkind. Dann ist es im Augenblick, schon in der ersten Nacht nach der Adoption, in einem neuen Sein, eine neue tragende Beziehung für den Rest seines Lebens. Hat es das schon kapiert? Nee, das legt sich in das neue Bett rein, fängt an zu schlafen. Was kommt? Die alten Albträume. Nicht? Und schweißgebadet wacht es auf und hat Angst in Erinnerung an all das alte Elend. Ein Waisenkind, das adoptiert wird, muss das neue Sein, den neuen Status, dass es Gott gehört, in diesem Fall eben, dass es den neuen Eltern gehört, erst einüben. Die Hauptarbeit von Christen ist Erkenntnis, zweitens Erkenntnis, drittens Erkenntnis. Und zwar das Erkennen, was du hast. Nicht, was du zu tun hast, sondern was du hast. Was dir gilt, was schon da ist, was schon wahr ist. Sein und Gesinnung. Und wenn du eine neue Gesinnung hast, wenn dein Denken neu ist, wenn du dich immer aus dieser Liebe Christi her verstehst, dann erst ändert sich dein Verhalten. Die Heiligung der meisten Christen scheitert daran, dass sie die Heiligung nach dem Modell des Tannenbaums haben. Die hängen an einen Tannenbaum Obst an und sagen, das ist jetzt ein fruchtbringender Baum. Nein, das ist aber Betrug. Ein Tannenbaum bringt keine Äpfel, sondern die werden da nur dran gehängt. Und du kannst an einen Christen, und in der Jungschaft funktioniert das immer, irgendeine Verhaltensweise ankleben, aber damit ist das noch kein neuer Mensch. Das Verhalten kommt aus unserer Gesinnung. Unsere Gesinnung gründet in unserem Sein. Und das ist der Grund, warum das Leben mit Christus einerseits ganz passiv ist, denn wir bekommen alles Entscheidende geschenkt, und dann unheimlich aktiv und dynamisch. Ich verrat's euch, seit wann ist mein Christsein vital? Seit der Sekunde, als ich sagte, Christus, ich höre auf, für dich zu leben. Lebe von jetzt an du durch mich. Als ich sagte, Herr, ich kann es nicht, hat er gesagt, auf den Augenblick habe ich lange gewartet. Jetzt kann endlich ich. Und dieser Augenblick war nicht der Augenblick, wo der Eckstein faul wurde. Seitdem bin ich nur noch auf der Achse. Am Anfang mit dem Moped, dann mit dem Motorrad, dann mit einer Ente. Das ist so ein Zwischending zwischen Tier und Auto, nicht, wenn ihr euch noch erinnern wollt. Und dann habe ich jedes Jahr einen Käfer verschlissen als Student mit 40.000 Kilometer. Ich war überhaupt nicht mehr zu bremsen, vor lauter Evangelium. Nicht, weil ich Gott etwas gut tun musste. Nicht, weil ich eine neue Gerechtigkeit suchte. Sondern weil ich merkte, ich habe schon alles. Das setzt Kräfte frei. Wenn ihr wüsstet, wie viel Kraft in euch schlummert, wie viel Kraft freigesetzt werden kann, dann werdet ihr überrascht. Freilich. Der Heilige Geist lässt sich nicht als Kraftstoff einsetzen für jede Laune, die ich selber habe. Wenn ich Christus um Kraft bitte für etwas, was mich von ihm wegführt, wenn ich Christus um Kraft bitte für einen Weg, den er gar nicht wählt, dann ist er nicht versucht, mir diese Kraft zu geben. Wenn du das Charisma der Diakonie hast und du sagst, ich wäre aber gerne Prediger, oder wenn du das Charisma hast, Evangelist zu sein, und du sagst aber, Diakonie finde ich charmanter, dann kriegst du nicht von Christus die Kraft für das, was gar nicht deine Aufgabe ist. Als Glieder am Leib Christi hat jeder von euch eine ganz dezidierte Gabe. Jeder von euch ist begabt. Aber jeder von euch ist nur für das begabt, was Christus durch dich tun will. Wenn du etwas anderes tun willst, als das, was deine Begabung ist, dann wird es relativ anstrengend. Wenn das Ohr sagt, ich würde gerne mal laufen heute, wenn die Zunge sagt, heute will ich mal sehen, wenn das Auge sagt, aber heute bin ich fürs Sprechen zuständig, dann funktioniert das nicht. Es geht nicht darum, ob du wichtig bist in der Gesellschaft, ob deine Stellung, dein Status, deine Tätigkeit angesehen ist in der Gemeinde Jesu Christi. Glieder an einem Leib werden nicht nach ihrer Wichtigkeit beurteilt, sondern ausschließlich nach ihrer Wesentlichkeit. Das heißt, ob sie das sind, wozu sie geschaffen wurden. Und jetzt frage ich dich, wozu bist du von Gott geschaffen? Und dann kommen wir in eine große Verlegenheit, weil wir sagen, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, und wir hören immer, was wird denn von uns erwartet? Vor etlicher Zeit irritierte ich eine ältere Dame, in der ich ihr sagte, weißt du, was das Schönste für dich im Himmel sein wird? Dass du endlich das tun wirst, was Christus von dir will. Und sie war tief getroffen, ich kannte sie gut, sie hat es vertragen. Sie war tief getroffen und hat gesagt, das tust du jetzt schon. Und da habe ich gesagt, bist du ganz sicher, dass du das tust, was Christus von dir will? Oder fragst du nicht von morgens bis abends immer, was Leute sagen und erwarten, dass Christus von dir will? Hast du je in deinem Leben danach gefragt, Christus, was willst du mit mir? Oder guckt ihr mich an oder den Andreas Schäfer oder all die anderen Mitarbeiter oder wer immer irgendwo hauptamtlicher in eurer Nähe ist? Was sagt denn der Kreis? Was sagt denn die Gruppe? In Norddeutschland darfst du sogar eine Zigarette rauchen, wenn du in der Heiligung lebst. In Süddeutschland darfst du einen Wein trinken. In Norddeutschland aber musst du Wasser zum Abendmahl nehmen. In Süddeutschland fliegst du aus der Gemeinde raus, wenn du eine Zigarette rauchst. Das heißt, wenn du Menschen fragst, ist die Moral auf der ganzen Welt überall verschieden. Die einen sagen, du musst in die Mission gehen. Die anderen sagen, du musst in die Diakonie gehen. Die einen haben es liberal, die anderen haben es mehr pietistisch. Aber das alles sind nicht die Maßstäbe. Was ist dein Weg, den Gott dir vorgibt? Suche deine Ziele, die Gott für dich hat. Und das ganz große Ziel, auf das wir alle zulaufen, das ist, dass wir die Ziellinie erreichen und auf diese Ziellinie zuleben. Habt ihr solche Strecken in eurem Leben gehabt, wo ihr auf etwas zulebtet? Also ich hatte einige Durststrecken, weil ich einige Examina machen musste. Und bevor man Professor wird, muss man ja nicht nur das Examen machen, das erste möglichst auch noch das zweite, sondern schreibst eine Doktorarbeit und eine Habilitation, das ist nochmal eine Doktorarbeit, also zwei so riesen Dinger. Da sitzt bei uns Theologen 5 Jahre dran, nicht so ein Spannungsbogen muss man durchhalten. Also ich rühme mich nur meines Fleisches, um euch jetzt das Beispiel erzählen zu können. In dieser Habilitation, in dieser zweiten Arbeit stand es mir hier, ich kam nicht mehr weiter. Und dann wollte ich wieder eine Seite schreiben, 350 sollten es werden, so über den Daumen. Und dann kam wieder was dazwischen, Telefon, Korrekturen und was weiß ich. Wisst ihr, was mir da mehr geholfen hat? Ich hatte eine Joggingstrecke von 1,5 Stunden. Und die habe ich mir eingeteilt in 350 Einheiten. Und dann habe ich immer gesagt, so, das ist Seite 100, das ist Seite 150. Und habe ich immer gesagt, so wie du jetzt beim Joggen immer die Bäume abzählst, wie weit du kommst, so wirst du es schaffen. Und dann war die Joggingstrecke so schön. Am Anfang ging es immer nur hoch und dann der Gipfel war dann eben und dann ging es runter. Und so konnte ich dann sagen, jetzt bis auf Seite 250, die letzten 100 Seiten schaffst du auch noch. Habt ihr auch mal so Erfahrungen in eurem Leben gemacht, auf einen Punkt zu leben, die auch bei der Bundeswehr waren, nicht so ein Maßband gehabt von 2 Meter, nicht? Und jeden Tag so ein Scheibchen abgeschnitten. Dann lebst du nach vorne und dann kriegst du plötzlich Drive rein. Das Faszinierende ist, wer Ziele hat, hat Kraft. Jemand, der keine Perspektive hat, der sitzt immer nöselnd rum und kriegt den Hintern nicht hoch. Jemand, der Ziele hat, der ist plötzlich in der Lage, etwas zu tun. Und Paulus sagt, ich lebe zielstrebig. Wenn ich von Gottes Liebe her lebe, lebe ich zielstrebig. Ich habe ein Ziel vor Augen. Nicht, ich will vollkommen werden. Ich will in der ewigen Gemeinschaft mit ihm sein. Und das ist das Ziel, auf das ich zulebe. Wir trainieren als Christen. Und trainieren bedeutet nicht in der Heiligung die Daumenschraube immer fester zu ziehen, sondern im Gegenteil, immer mehr zu fragen, was habe ich noch an Ballast, was schleppe ich rum? Dann wird plötzlich der Hauskreis spannend, wenn man nicht sagt, was müssen wir nächste Woche auch noch tun, sondern wenn man sagt, wo können wir uns entlasten, wo habe ich alte Programme, wo habe ich Einschränkungen, wo habe ich fast Flüche in meinem Leben, die mich immer noch bremsen, und wir entlasten uns, um fit zu werden für die Strecke, die vor uns liegt. Wir laufen nach vorne. Wir haben es noch nicht ergriffen, aber er hat uns bereits ergriffen. Du darfst dir deines Heiles nicht nur gewiss sein, sondern sicher. Aber sicher bin ich mir nicht, dass ich nicht falle. Sicher bin ich nicht, dass ich selber im Himmel ankäme. Sicher bin ich mir nur, dass Christus mir gesagt hat, Hans-Joachim, und das sagt er zu jedem von euch mit Namen, ich habe dich ergriffen und ich lasse dich nicht mehr los. Was ist jetzt Glauben, aktiv oder passiv? Glaube ist ganz empfangen. Aber wer so aus dem Empfangen lebt, der ist reich, der kann teilen, der wird vital und aktiv. Wer so aus der Liebe lebt, dem fällt die Traurigkeit ab. Und er kann selbst noch im Gefängnis wie Paulus sagen, freuet euch in dem Herrn. Und nochmal sage ich, freuet euch in dem Herrn, in Christus und Christus in euch. Und wenn ihr schon meint, ihr seid vollkommen, so sagt Paulus, dann lasst uns doch darin einig sein. Vollkommenheit bedeutet, sich vollkommen lieben zu lassen. Und dann fließt es über die Liebe, die Gott durch den Heiligen Geist in unsere Herzen gibt. Und er liebt durch uns andere Menschen. Keiner von euch ist zu schwach, um vollkommen zu glauben. Wenn einer noch nicht vollkommen ist, liegt es daran, dass er zu reich ist, zu viel hat, zu klammernd ist, dass er zu stark ist. Und ist euch schon mal aufgefallen, was kommt unmittelbar vor dem reichen Jüngling, der scheitert an seinem Klammern, dass er nicht loslassen kann, nicht Beziehung und Sein höher anordnet als Haben und Tun? Vorher kommt die Kindersegnung. Und da geht es um dieselbe Frage, wie kommen wir dazu, ewiges Leben, Königsherrschaft Gottes zu haben? Und Jesus stößt seine Jünger vor den Kopf, indem er ihnen sagt, wenn ihr nicht die Königsherrschaft Gottes empfangt, wie die Kinder, wie empfangen denn Kinder? Hilflos, angewiesen, mittellos, voraussetzungslos. So reich bist du in Gottes Arm. Und wie arm wärst du ohne sein Reich? Vielen Dank.